Es war eins der angesagtesten Cafés an der Weinstraße. Ein kleiner Ort mit toskanischem Flair mitten in Weisenheim am Berg. Das Café Solo. Im Innenhof, der mit Kopfsteinpflaster ausgelegt ist, stehen Tische. Dazwischen findet man mehrere Palmen. Hinter dem Innenhof zeigt sich ein grünes Gartenparadies. In der Mitte ist ein bläulich schimmernder Pool eingelassen. Die Leute genießen hier ein Frühstück, frischen Kaffee mit einem Stück Kuchen oder ein Glas Pfälzer Wein. Das Café Solo verspricht eine Auszeit, man kann sich wegträumen oder aber einfach das Leben genießen. Ein kleines Paradies mitten in der Pfalz. Doch genau dieses Paradies wurde zum Schauplatz einer grausamen Tat. Einer Tat, die auch noch fast 2 Jahre später nicht abgeschlossen werden konnte. Eine Tat, die nicht zuletzt die Angehörigen bis heute mit Ungewissheit quält. Dabei gibt es einen Verdächtigen und auch eine Spur. Und doch scheint es so, als sei der Fall festgefahren. In dieser Folge von Alles Böse erzählen wir die Geschichte eines Verbrechens, das bis heute viele Fragen offen lässt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast Alles Böse. Und wie ihr schon gehört habt, haben wir eine neue Stimme an Bord. Ich freue mich ganz besonders darüber, dass die Viktoria Fuchs, wir nennen sie Vicky, bei uns an Bord ist. Sie ist Mitglied im Content Development Team. Sie wird sich gleich selbst noch vorstellen. Aber nach 32 Folgen haben wir einen Wechsel. Der Kollege Hemmelmann, mit dem ich hier den Podcast gegründet habe, wenn man das so sagen kann, ist mittlerweile Lokalchef bei uns in Grünstadt und hat einfach keine Zeit mehr. Und nach einer ziemlich langen Pause haben wir uns entschieden, weil der Podcast so erfolgreich war und immer noch ist, viele hören noch die auch alten Folgen, den Podcast weiterzuführen. Und die Vicky hat sich da ganz verdient gemacht, schon im Vorfeld, durch die ganze Vorarbeit. Und der haben wir es zu verdanken, dass wir heute nicht nur zu zweit hier sitzen, sondern zu dritt. Gast Nummer 3, wenn wir gleich was zu sagen, machen wir noch etwas spannend. Viktoria, stell dich mal vor. Mein Name ist übrigens Uwe Renners. Ich bin stellvertretender Chefredakteur, aber mich kennt ihr ja schon. Viktoria.
Ja, auch hallo von mir. Ich bin seit 2023 Januar bei der Rheinpfalz als Digitalredakteurin. True Crime Fan auf jeden Fall, deswegen glaube ich hier auch an der richtigen Stelle und freue mich sehr auf alles, was der neue Alles Böse Podcast quasi jetzt mit sich bringt. Uns gegenüber sitzt jetzt noch Dagmar Schinter-Nickel, unsere Kollegin aus der Lokalredaktion in Bad Dürkheim. Dagmar, du hast uns einen Fall mitgebracht, der wirklich viele, viele Leute in der Pfalz und auch darüber hinaus emotional auch mitgenommen hat. Du hast sehr viel auch darüber berichtet. Was genau ist denn damals am 18. Juni 2023 in der Nacht passiert?
Am 18. Juni 2023 kam es zu einem Bruch dieser heilen Welt, die ja im Café Solo geherrscht hat. Du hast ja im Einspiel ein bisschen erklärt. Es war dann auf einmal alles anders. Und es gibt im Café Solo es gab einen langjährigen Mitarbeiter aus Peru, sehr beliebt bei den Gästen, der im Café Solo nicht nur gearbeitet, sondern dort auch gelebt hat. Und ja, dieser Mitarbeiter wird am 18. Juni 2023 in seiner Dachgeschosswohnung erwürgt.
Vielleicht noch 3 Worte zum Café Solo, bevor wir so richtig da einsteigen. Ich bin vor gut acht Jahren in die Pfalz gekommen. Und das Café Solo war damals so einer der ersten Orte, die ich kennengelernt habe. Und ich gedacht habe, boah, ist das schön hier. Ja, du hast da gesessen und hast wirklich gedacht, du bist im Urlaub. Und wenn du geguckt hast, wer da hinfährt, also die Kennzeichen, also ich sag mal aus Frankfurt, aus Heidelberg, von überall sind die Leute dorthin gefahren, um dort draußen zu sitzen. Dieser Pool, ja, sag ich mal, der, in dem zwar keiner geschwommen ist, aber trotzdem diese Atmosphäre da, das ist schon was ganz Besonderes. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Und jeder, der da war, kann das, glaube ich, auch bestätigen und sagt, das ist ein wunderschöner Ort. Wenn wir Gäste bekommen haben, die uns das erste Mal besucht haben, dann haben wir gesagt, komm, wir fahren ins Café Solo, weil dann hast du die innerhalb von 5 Minuten lieben die Pfalz, ja, wenn die da einmal sitzen.
Ja, ohne Reservierung hat man da ja auch am Wochenende wirklich keinen Platz bekommen. Das ging ja freitags schon los, das kannte ich selber vom Besuchen. Da musste man wirklich weit im Voraus auch planen, weil so beliebt ist, glaube ich, kaum ein Café hier bei uns.
Die Gäste haben ja auch so diese Urlaubsatmosphäre immer sehr genossen da. Also ich muss sagen, ich war noch nie da. Ich konnte also ganz unvoreingenommen über die ganze Geschichte schreiben, was vielleicht auch nicht so schlecht war. Natürlich habe ich es dann halt bedauert, dass ich die Charaktere, über die ich dann geschrieben habe, nicht persönlich habe kennenlernen können. Das war natürlich auch ein bisschen der Nachteil. Aber an sich fand ich es jetzt gar nicht so schlecht, dass ich da dann so ein bisschen ganz neutral über diese ganze Sache schreiben können dadurch auch.
Dagmar, du hast uns jetzt erzählt, dass der Koch des Café Solos am 18. Juni in der Nacht ermordet wurde. Die Leiche von dem Koch, dessen Name Arturo war, wie wir wissen, wurde ja aber gar nicht vor Ort im Café Solo gefunden.
Genau, die fand man dann einen Tag später an einer Kreisstraße bei Kaiserslautern. Genauer gesagt war das die K25 zwischen Kaiserslautern Einsiedlerhof und Rotalben. Und da hat man die Leiche dann entdeckt. Und dann ging ja die Ermittlung der Polizei los. Und die hat dann zunächst natürlich auch die Lokalität des Café Solo dann in Blick genommen und hat dann auch dort ermittelt. Ja, man hat nur dann letztendlich Anklage am 14. August dann wegen Totschlags erhoben seitens der Staatsanwaltschaft Frankenthal. Und zu diesem Zeitpunkt befand sich aber dann der Tatverdächtige längst nicht mehr in Deutschland, sondern hatte sich dann, wie sich herausgestellt hat, in die Türkei abgesetzt.
Wie hast du das denn eigentlich erfahren? Wie bist du eigentlich an die Informationen gekommen, dass dort was passiert ist?
Wir haben sehr spät davon erfahren. Letztendlich war ich muss nochmal genau nachgucken, wie es war im Moment. Es war höchst kompliziert.
Der erste Bericht von uns auf rheinpfalz.de kam ja, glaube ich, auch erst gegen Ende August online.
Genau, genau. Also wir hatten eine ganz merkwürdige Rangfolge von den verschiedenen Sachen. Die erste Durchsuchung im Café war dann einen Tag später, nachdem man die Leiche gefunden hat, am 20.06. Zweite Durchsuchung der Polizei dann am 27.06., also eine Woche später. Und da war dann der Tatverdächtige schon weg, hat sich dann schon abgesetzt. Und wir haben dann von der ganzen Sache erfahren, als letztlich schon der Flüchtige in die Türkei abgehauen war.
Warum hat die Polizei denn nicht vorher sich gemeldet? Also es ist ja sehr ungewöhnlich, dass da, sag ich mal, jemand tot in dem Café liegt oder in der Wohnung war es, glaube ich, ja, und wir da nichts von erfahren. Also das habe ich in meiner ganzen beruflichen Laufbahn jetzt eher selten erlebt. Gibt es da eine Begründung für?
Ja gut, die Leiche, wie gesagt, die hat man ja dann an der Kreisstraße entdeckt. Begründung war immer aus ermittlungstaktischen Gründen. Also da hat die Polizei und die Staatsanwaltschaft eigentlich nie was rausgelassen. Das blieb eigentlich immer so im Unbekannten. Wir haben uns da schrittchenweise immer durchgehangelt und haben versucht, immer ein bisschen mehr halt rauszufinden, als über die normalen Informationen seitens der Staatsanwaltschaft eben bekannt gegeben wurden öffentlich. Ja, es war ja auch das Problem, dass ich ja auch halb wissen wollen vom leitenden Oberstaatsanwalt, wie es denn sein könne, dass der der Wirt einfach verschwinden kann. Und der Herr Ströber hat mir das dann erzählt, dass für den Erlass eines Haftbefehls eben höhere Maßstäbe gelten als für eine Anklageerhebung. Also die mussten da schon ordentlich Erkenntnisse haben. Sie haben einen Obduktionsbericht abwarten müssen, Spuren sichern, auswerten, Zeugenaussagen auswerten und haben viele Beweismittel eben gebraucht, um einen Haftbefehl dann letztendlich zu erlassen.
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Laut Anklage soll der Wirt, der 64-Jährige, seinen Mitarbeiter ja in der Dachgeschosswohnung erwürgt haben. Aber damit war die ganze Geschichte ja nicht zu Ende, sondern er hat sie ja noch irgendwo mitgenommen, transportiert und dann zu dieser Kreisstraße da irgendwie gebracht. Also gibt es da Erkenntnisse? Weil das ist ja, sag mal, relativ, ja, erstmal ungewöhnlich, ja. Also,
und es muss zumindest auch Spuren hinterlassen haben.
Nee, also da wurde dann nichts bekannt, warum es jetzt ausgerechnet da war. Da gab es keine näheren Erkenntnisse dazu.
Wenn wir vielleicht zur ersten Durchsuchung einmal kommen, da war der Wirt ja noch anwesend, noch innerhalb Deutschlands. Wie ging diese Durchsuchung vonstatten? Hat sich der Wirt irgendwie zu dem Tod von Arturo geäußert? Hat er dazu irgendwas gesagt?
Das war ja dann das Kuriose an der ganzen Geschichte, dass wir das haben alles nachlesen können, wie das so abgelaufen ist. Und zwar wurde ja das, was die Ermittlungsbehörden dann eben vorgefunden haben, das wurde ja alles dann wie protokolliert durch die Beschlagnahmung des Vermögens des Tatverdächtigen. Das wurde dann im Bundesanzeiger veröffentlicht und letztendlich hatte da dann auch jeder Zugriff drauf. Also es war ja dann sehr kurios, dass solche Dinge, also so Vermögensbeschlagnahmungen müssen eben in einem Bundesanzeiger dann veröffentlicht werden. Und dadurch konnte dann jeder nachlesen, was ist denn da, warum ist das Vermögen beschlagnahmt, was steckt denn hinter dieser ganzen Sache.
Das heißt, jeder Zivilist kann in diesem Bundesanzeiger nachlesen, oder konnte zu dem Zeitpunkt nachlesen, dass das Vermögen des Wirts beschlagnahmt wurde.
Genau. 2 Monate, nachdem die Tat dann passiert ist, wurde das dann veröffentlicht. Ja, am 18.8.
Also ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Der Mitarbeiter wird umgebracht, wird verschleppt, an der Kreisstraße gefunden. Der mutmaßliche Täter, der Wirt, flüchtet. Und die Staatsanwaltschaft hält die Infos erstmal alle zurück. Und dann geht sie hin und friert das komplette Vermögen des Wirtes ein. Können wir da sagen, um wie viel Geld es sich da handelt?
Nee, da wird ja nichts davon in die Öffentlichkeit weitergegeben.
Aber er war Eigentümer der Immobilie auch.
Die Hälfte des Café Solo gehört ihm, ja.
Und die andere Hälfte?
Und die andere Hälfte, jeweils ein Viertel, die Söhne, die ja schon erwachsen sind. Und noch ein ganz kleiner Teil gehört dann noch, weil das ist ja eigentlich eine Gesellschaft und gehört dann noch einem Grundstücksbesitzer. Und zwar ist ja neben dem Café Solo noch so ein kleiner Hof, den man ein bisschen mitnutzt. Und der Besitzer dieses Hofs ist dann auch noch beteiligt.
Bevor wir da jetzt weitermachen, was mich nochmal interessieren würde, wie haben das denn die Menschen in Weisenheim am Berg aufgenommen, die ganze Tat? Ist es dort schon ein Thema gewesen? Haben die gemerkt, da ist irgendwie was im Busche? Ich meine, da muss ja Polizei etc. vor Ort gewesen sein. Mhm. Das kann ja nicht ganz unbemerkt geblieben sein.
So sind wir ja dann auch immer ein Stückchenweise, haben wir mehr erfahren, was da überhaupt passiert ist. Haben uns dann von den Pressemitteilungen her, haben dann eben angefangen zu recherchieren, wo kann das genau gewesen sein. Am Anfang ja nicht gewusst hat, es hieß dann nur die Ermittlungen, wohin der Tote jetzt führt oder wo der Tote gewohnt hat, führen in den Landkreis Bad Dürkheim. Das kam dann stückchenweise dann raus und die Gastro-Szene ist ja untereinander sehr vernetzt. Da haben wir dann ein bisschen was erfahren und halt auch über die Bürger aus Weisenheim am Berg auch. Und so kamen wir dann stückchenweise eben an die Informationen dran und haben uns dann auch immer wieder beraten, wie viel oder auch mit der Staatsanwaltschaft eben abgesprochen, wie viel können wir, damit wir irgendwelche Ermittlungen, wollen wir ja natürlich auch nicht torpedieren, wie viel können wir denn der Öffentlichkeit schon sagen, auch was die Persönlichkeitsrechte betrifft, waren wir natürlich auch immer mit dem Rechtsanwalt auch in Kontakt, was ist möglich, was können wir denn rausgeben zu dem Zeitpunkt.
Und der 41-Jährige, der war ja in Weisenheim auch durchaus bekannt.
Mhm. Ja, sehr. Also er hat ja rund 10 Jahre im Café Solo gearbeitet, war ein sehr, sehr offener Mensch, der auch jetzt nicht nur Kontakt hatte im Café Solo, er kam ja als Au-pair zum ersten Mal nach Deutschland, ist dann wieder zurück in sein Heimatland Peru, ist dann wiedergekommen, weil es ihm da so gut gefallen hat, hat wieder versucht, über eine Agentur wieder eine Au-pair-Stelle zu bekommen, hat es auch geschafft und kam dann nach Weisenheim am Berg, wo er dann auch ja geblieben ist, weil es ihm da so gut gefallen hat. Diese offenen Leute, die da gelebt haben und die Atmosphäre da sehr, sehr geschätzt und auch seine Au-pair-Stelle und wollte da auch Fuß fassen und hat dann auch als Sprachschüler gearbeitet. Er hat dann eben stückchenweise immer versucht, seinen Aufenthalt zu verlängern, hat dann auch in Mannheim studiert an der Uni. Und hat dann aber gemerkt, dass das jetzt doch nicht weiterführt, dass es nicht so seins ist, dieses Studium. Und hatte dann halt auch Kontakt im Café Solo. Dann hat er sich entschieden, sein Studium abzubrechen und dann eine illegale Arbeitsstelle dann letztendlich aufzunehmen. Und das war dann eben auch der Beginn seines illegalen Aufenthalts dann in Weisenheim am Berg.
Aber das heißt, viele von den Weisenheimern kannten den 41-Jährigen. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben seinen Namen damals auch veröffentlicht. Arturo hieß er. Wie kam es dazu, dass wir jetzt seinen Namen eigentlich auch veröffentlichen durften?
Gut, es ist ja der Vorname. Ich hatte mich auch mit der Schwester auch abgesprochen. Von ihr hatten wir auch ein Foto bekommen, das ihn zeigt in der Küche, in der er gearbeitet hat dort. Und seine Schwester, mit der er ja auch als Au-pair nach Deutschland kam, sie hat auch in Weißenheim am Berg lange Zeit gewohnt und die hat dann auch das Okay gegeben. Also ich stehe auch weiterhin auch mit ihr in Kontakt und sie war dann auch in der ganzen Recherche natürlich auch eine wertvolle Quelle, um sich die Charakterzüge von Arturo so zu erarbeiten und unter welchen Bedingungen er da gelebt haben muss und wie es ihm dabei ging. Und da konnte man dann darauf zurückgreifen.
Wenn du jetzt gerade schon auf die Bedingungen zu sprechen kommst, unter denen er dort gelebt hat und er sich ja in einer Illegalität damit befunden hat, mit einem illegalen Arbeitsverhältnis, wie hat er denn im Café Solo gelebt und konnte die Schwester oder auch die Weisenheimer durch Besuche vielleicht dazu was sagen, wie die Beziehung zu dem mutmaßlich Tatverdächtigen war?
Ja, da wurde schon sehr viel erzählt. Also er hatte ja da so eine kleine Dachgeschosswohnung. Es waren viele dabei, die gesagt haben, naja, von einer richtigen Wohnung kann man da eigentlich nicht sprechen. Das war eher so eine Kammer. Und er ist aber nie aggressiv auch aufgetreten. Er war immer sehr liebevoll im Umgang und immer sehr hilfsbereit. Und wird auch geschildert, dass er sich quasi ja auch für dieses Café eben auch aufgerieben hat. Es war ihm wohl auch nichts zu viel. Die Schwester hat erzählt, dass er sogar hat nicht zu ihrer Hochzeit kommen können, weil es vom Café gesagt bekommen hat, wir brauchen dich, du kannst nicht weg. Es war dadurch natürlich für ihn auch schon eine Unzufriedenheit natürlich auch da. Na, da lebt jemand illegal, sieht, wie drumherum das schöne Leben um ihn sich abspielt. Ja, die Gäste, die ins Café kommen, die schon auch nicht gerade arm sind und da ein entsprechendes Lebensgefühl genießen können. Und er kriegt davon nichts ab, ja, darf dann nur bedienen. Und das muss ihn natürlich auch sehr frustriert haben. Er soll dann ab und zu auch dem Alkohol zugesprochen haben dadurch. Und es gab dann auch in der Zeit vor dem Totschlag dann auch so, ja, öfter mal Streit mit dem Chef. Dann wurde es schon dann deutlich, dass, wer weiß, es geht vielleicht dann auch nicht mehr lang gut. Also es war nur aber das Problem, dass eben ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis eben zwischen den beiden bestand. Ja. Arturo hat ständig in der Angst gelebt, rausgeworfen zu werden. Und der Wirt wiederum musste gefürchtet haben, wegen der illegalen Beschäftigung Schwierigkeiten zu bekommen. Und das war so dieses Abhängigkeitsverhältnis, was zwischen den beiden geherrscht hat. Und das war dann halt mal ein schmaler Grat, wann da irgendwas mal eben nicht mehr funktioniert. Dass es natürlich so endet, ja, war natürlich nicht vorauszusehen. Auch für die Schwester nicht. Also die hatte da auch jetzt keine Todesangst um ihn. Die hat sich nur Sorgen gemacht, dass er, schon wie das mit ihm weitergeht. Sie hat es ja im Gegensatz zu ihm geschafft. Sie hat ein Studium abgeschlossen mit dem ersten Staatsexamen, hat geheiratet und lebt jetzt in Bayern. Und die hat es letztendlich geschafft, dieses Leben sich in Deutschland aufzubauen, was ihr Bruder nicht geschafft hat.
Nach der Tat ist der mutmaßliche Täter dann direkt geflüchtet, weiß man das? Weil das Café ist ja, wenn ich richtig das noch in Erinnerung habe, war weiterhin geöffnet.
Vielleicht kann man auch mal sagen, wie die Polizei die erste Durchsuchung erlebt hat. Das fand ich dann auch ganz interessant, weil da ist ja schon mal so ein bisschen was an Charakter auch deutlich geworden, ne? was den Tatverdächtigen betrifft. Also er hat gegenüber der Polizei geäußert, dass es doch nicht sein könne, dass man wegen des Todes eines Säufers so einen Wirbel veranstaltet. Er hat aber eingeräumt, am Tattag Streit mit dem Arturo gehabt zu haben und ihn auch entlassen zu haben. Aber er hat auch gleichzeitig gesagt, er sei kein Mörder, sondern Arturo habe sich zu Tode gesoffen. Das waren so die Aussagen, die man dann auch später im Bundesanzeiger hat nachlesen können, die da so gefallen sind an der ersten Durchsuchung. Bei der zweiten Durchsuchung war der Wirt ja dann auch schon geflüchtet.
Die zweite Durchsuchung, wie lange von der ersten bis zur zweiten, wie lange hat es gedauert?
Die zweite Durchsuchung war dann eine Woche später.
Und da war er weg?
Ja.
Die Polizei hat dir damals dann auch gesagt, oder der Staatsanwalt, wohin der Wirt geflüchtet ist. Vielleicht, das spielt dir wahrscheinlich auch jetzt eine zentrale Rolle, auch bei den Ermittlungsarbeiten.
Ja gut, man hat natürlich auch gleich vermutet, dass er sich in die Türkei abgesetzt hat, weil er aus der Türkei stammt, also da geboren wurde 1958. Und dann ging dann wohl schon gleich die Suche auch los oder der Kontakt auch mit den türkischen Behörden. Und dann hat man versucht, da was rauszufinden. Natürlich hat man da seitens von also Presseanfragen jetzt nicht beantwortet, wie man da dann vorgeht und wie man versucht, dann ihn zu finden. Letztendlich waren dann wohl die Behörden dann selbst, glaube ich, überrascht, dass seitens der Türkei dann wirklich gesagt worden ist, ja, wir wissen, wo er ist, wir haben ihn gefunden. Natürlich wird dann nicht gesagt, wo, das wird ja natürlich gegenüber uns dann auch nicht verraten. Aber das ist der Stand, den wir leider jetzt auch immer noch haben. Also wir wissen, er ist in der Türkei. Es ist anscheinend auch bekannt, wo er sich aufhält. Aber man weiß nicht, unter welchen Lebensverhältnissen er dort lebt und wovon er lebt.
Mal eine ganz dumme Frage. Warum kauft man kein Flugticket und holt ihn hier hin?
Ja, wenn es dann so einfach wäre. Dann hätten die türkischen Behörden was dagegen.
Das habe ich mir jetzt gedacht, aber ich glaube, wir müssen unseren Zuhörern das mal erklären, weil ich meine, wir wissen, also die Polizei, die Staatsanwaltschaft, die wissen, der ist in der Türkei, die wissen sogar, wo er ist. Ja. Ja, also er ist wegen Totschlags hier angeklagt und trotzdem hat er bis heute nicht vor Gericht gestanden. Warum liefert die Türkei ihn nicht nach Deutschland aus?
Die Türkei liefert generell Straftäter auch nicht aus, die aus der Türkei dann stammen, die sich einer Strafverfolgung dann gewiss sein müssen in Deutschland. Und die werden dann auch nicht ausgeliefert. Das ist wie so eine Art Schutzmechanismus. Ja, die Leute liefert man dann an den anderen Staat nicht aus.
Weil er die türkische Staatsbürgerschaft hat?
Nee, die hat er nicht. Er ist sogar deutscher Staatsbürger. Aber er ist in der Türkei geboren, hat türkische Wurzeln. Dann gilt er eben in der Türkei als Türke noch. Und dann wird er nicht ausgeliefert. Also seitens der deutschen Behörden, also die haben sich selber gewundert, also dass man die deutschen Behörden informiert hat, dass man weiß, wo er sich aufhält. Und das war auch so ein Hoffnungsschimmer seitens der deutschen Behörden. Ah ja, das ist jetzt auch was Neues, also dass man da so offen darüber spricht, wir wissen, wo er ist, dass man gehofft hat, es kommt vielleicht dann doch zu einer Auslieferung in irgendeiner Form, dass man das hinkriegt. Vielleicht durch einen, von der Staatsanwaltschaft wurde auch immer gesagt, vielleicht kommt ja auch irgendwie ein Deal zustande. Das ist ja immer so im Umgang mit anderen Ländern, dass man dann, gibst du mir was, gebe ich dir was, dass man da auf irgendeine Weise dann zu einer Einigung kommt.
Also alle Juristen, die jetzt zuhören, denken wahrscheinlich, ja, ist doch irgendwie klar und so. Also ich finde, es ist eine ziemlich schräge Nummer, weil, also der ist deutscher Staatsangehöriger, ja, hat einen deutschen Pass, ja, flüchtet in die Türkei und weil er da irgendwo seine Wurzeln hat, wird er deshalb nicht ausgeliefert. Aber also für mein Rechtsverständnis, jemand mit einem deutschen Pass müsste eigentlich auch ausgeliefert werden. So, jetzt werden wir die Gesetze da nicht ändern, aber irgendwie schräg ist es schon.
Ja. Die Behörden haben eben zu dem einen Mittel gegriffen, das sie haben. Und das war eben diese Vermögensbeschlagnahmung. Ein anderes Mittel hatten sie nicht. Und da wird eben auch weiterhin drauf gesetzt. Also man hofft immer noch, dass das funktioniert, dass ihm irgendwann das Geld ausgeht und er dann sich freiwillig stellt.
Da ist aber für mich so ein bisschen auch die Frage, er setzt sich in die Türkei ab, sein Vermögen wird beschlagnahmt, er kann also nicht mehr auf seine Konten zugreifen. Und das war alles im Sommer 2023. Jetzt haben wir Anfang 2025. Er ist nicht hier, wie du gerade schon gesagt hast. Die Behörden konnten ihn nicht schnappen. Wann geht ihm denn das Geld aus? Also wie lange werden die Behörden das Ganze aussitzen oder aussitzen müssen?
Ja, das ist die große Frage. Ja, da gibt es jetzt endlich keine Antwort drauf. Also da gibt es natürlich auch Gerüchte. Ja, da wird befürchtet, dass er eben doch in irgendeiner Weise von seiner Familie Geld bekommt oder wie auch immer. Das sind aber wirklich Spekulationen, die wissen wir nicht. Es ist unklar. Man gibt sich da auch sehr zuversichtlich. Also wenn man immer mal wieder fragt, wie sieht's denn aus, gibt man sich da immer zuversichtlich. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Der wird sich schon irgendwann stellen. Und da läuft vielleicht auch irgendwas im Hintergrund, was eben auch nicht an die Öffentlichkeit dringen darf. Aber das sind Spekulationen. Ja, man muss abwarten. Die Verjährungsfrist bei Totschlag beträgt 20 Jahre. Wenn er hier den Prozess gemacht bekäme, dann würden ihn eine Haftstrafe von 5 bis 15 Jahren erwarten. Das sind die Zahlen, die man da hat bei Totschlag dann.
Aber kann dann der Prozess so lange, naja, also angelaufen ist er ja noch nicht, weil war ja noch niemand vor Gericht erschienen, aber kann der Prozess so lange aufgeschoben werden, bis die Tat dann verjährt ist?
Ja, ja.
Kann. Und das heißt, 20 minus 2 Jahre, noch 18 Jahre können wir darauf hoffen, dass das Geld irgendwann ausgeht.
Genau, so ist es.
Und er darf halt keinen Fuß in Deutschland, sag ich mal, sobald er aus dem Flugzeug steigt, dann gehen die Handschellen.
Ja, sobald er auch die türkische Grenze überschreitet, wenn er seine normalen Papiere noch hat, also dann käme er nicht weiter. Ja.
Das heißt,
also
es wurde ein internationaler Haftbefehl dann?
Der internationale Haftbefehl gilt immer noch. Dann würden sofort dann die Behörden zugreifen, wenn da an der Grenze er mit seinen jetzigen Papieren versucht, über die Grenze zu kommen, über die türkische, ja.
Jetzt gehen wir mal aus der Türkei wieder zurück in die Pfalz kurz. Mhm. Das Café war zeitweise geschlossen. Ist es noch geschlossen? Ist es nicht geschlossen? Also ich sehe manchmal irgendwie auf Instagram, dass da irgendwie, dass man das Gefühl hat, es ist wieder geöffnet. Aber so richtig weiß man es irgendwie auch nicht. Weißt du da mehr?
Ja, nach den ganzen Turbulenzen um das Café haben verschiedene Pächter darin ihr Glück versucht. Aber letztlich waren das nur Eintagsfliegen. Es gab also einen stetigen Wechsel. Und im Frühjahr 25 wurde dann bekannt, dass die Immobilie samt Café doch einen Käufer gefunden hat. Käufer ist ein 39-Jähriger aus Halle, der mit 17 Jahren in den Westen nach Mannheim gegangen ist. Martin Grabenhorst heißt er. Er ist Veranstaltungstechniker und hat auch in diesem Bereich eine Firma gegründet. Außerdem hat er eine Poolbaufirma, er ist also ziemlich aktiv. Und besitzt in Bad Dürkheim am Almensee den Aloha Beach Club. Er kennt also das Geschäft. Und er war im Herbst 24 mit Freunden im Café Solo zum Frühstück. Und er hat mir im Interview erzählt, dass er sofort hellauf begeistert war und hat also gesagt, ja, diese Perle will ich unbedingt haben. Und zu diesem Zeitpunkt hing eben auch das Schild zu verkaufen am Tor. Und da hat er sich dann eben auch gleich angesprochen gefühlt.
Wusste denn der neue Käufer von der Situation im Café Solo und dem flüchtigen Wirt? Weil ich kann mir nur vorstellen, erstens ist es schwierig, eine Neueröffnung mit einem Café mit so einer Geschichte. Und zum anderen, der Wirt ist immer noch auf der Flucht. Der Wirt hat ja aber auch Besitz am Café Solo. Da gestaltet sich der Verkauf doch nicht so einfach, oder?
Nee, ganz und gar nicht. Also neue Besitzer hat den Hintergrund schon gewusst, wusste aber nicht, dass dieses Café zum Verkauf steht. Und das hat ihn aber, der Hintergrund hat ihn nicht abgehalten. Also er war einfach nur begeistert von diesem Objekt und hat gesagt, da will er sich da jetzt verwirklichen, egal was da passiert ist. Und er hat dann aber halt schnell gemerkt, dass es nicht so einfach ist, so ein Objekt eben zu kaufen, das zur Hälfte einem Mann gehört, der wegen Totschlags gesucht wird. Aber letztendlich hat man dann doch eine Möglichkeit gefunden, die sich dann doch etwas schneller dann umsetzen lässt. Und zwar ist es die des Mietkaufs. Und zwar dadurch wird der eigentliche juristische Kauf erst später geregelt. Also der Mietkäufer kann schon mal tätig werden, also die Immobilie nach seinem Geschmack umgestalten, Sachen erneuern und ja, quasi schon wieder neue Besitzer nach außen fungieren. Und bis dann das juristische Eigentumsrecht greift, wird es noch etwas dauern. Der Kaufvertrag muss da zuerst gerichtlich genehmigt werden. Und es muss auch sicher sein, dass die Kaufsumme eben auf ein Konto fließt, auf das der Flüchtige auch keinen Zugriff hat.
Aber das war ja nicht das erste Mal, dass das Café Solo zum Verkauf stand, oder?
Der erste Verkaufsversuch war im September 23. Da war das dann auf einmal im Internet aufgetaucht für diese 1,8 Millionen Euro. Und dann klingelt einem natürlich sofort alles, denkt man, wie geht das jetzt überhaupt? Kann das überhaupt verkauft werden, wo doch das Vermögen beschlagnahmt worden ist? Das war dann auch so von der Staatsanwaltschaft erstmal dann auch verneint worden. Nee, das geht nicht, um Gottes Willen. Die Anzeige muss da wieder runter. Dann wurde sie auch dann auch gleich am nächsten Tag auch wieder runtergenommen und es hieß dann eben, es besteht ein absolutes Veräußerungsverbot, wegen dieser Vermögensbeschlagnahmung.
interessant war es trotzdem, weil dann wusste man mal, um was es da genau geht. Es war ein 960 Quadratmeter großes Grundstück, aus dem 19. Jahrhundert stammendes Haus mit einer Wohnfläche von 432 Quadratmetern für gerade genannte 1,8 Millionen Euro. Ensemble mit 12 Zimmern in 2 Häusern, einem Innenhof sowie einem Swimmingpool. Außerdem wurde darauf verwiesen, dass im rechten Gebäude ein renommiertes und überregional bekanntes Café betrieben werde. Also da wussten alle, die sich etwas auskannten, um was es geht.
Genau, und dass das Café natürlich auch gerne übernommen werden kann. Ja, ein Stück Toskana in der Pfalz, so hat man da die Anzeige überschrieben.
Kam es dann nochmal zu einer Verkaufsanzeige oder war das dann mit der ersten Antwort der Behörden, es geht nicht, dann abgewatscht worden?
Ja, genau. Der erste Versuch war im Herbst 23 und dann im Frühjahr 24 war dann auf einmal die neue Anzeige im Netz. Und dann war es nur 300.000 Euro billiger. Ansonsten hat sich nichts geändert.
Du hast vorhin schon ein paar Mal von der Ehefrau gesprochen, die war gar nicht so von begeistert, dass wir über den ganzen Fall berichtet haben.
Das war ein ziemlich schwieriges Verhältnis. Sie hat eben viele Sachen behauptet, die dann auch nicht gestimmt haben. Also man konnte sie dann auch nicht als richtige Quelle irgendwie benutzen. Sie hat natürlich versucht, ihre Familie zu schützen, was man natürlich auch verstehen kann. Sie hat aber auch wiederum versucht, deutlich zu machen, dass es eine Distanz zwischen ihr und ihrem Ehemann gebe, dass sie das Café eigentlich selbst besitzt und ihr Mann nur Angestellter sei und dass das alles gar nicht stimmen würde mit den Vermögensverhältnissen. Also es war dann letztendlich, was dann von ihr kam, war sehr schwierig. Und sie hatte dann auch einen Rechtsanwalt beauftragt, der dann auch immer als Ansprechpartner hätte auftreten können. Aber wir haben es dann letztendlich auch sein lassen, weil wir gemerkt haben, das bringt nichts. Ja, also das haben wir dann gelassen.
Vielleicht noch mal einmal zum Mitarbeiter, der getötet wurde. Da hat Weisenheim am Berg ja schon Anteil genommen an dem Tod. Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Worte zu erzählen, was da so im Nachgang, nachdem bekannt war, dass er tot war, was da passiert ist im Dorf.
Ja, ich bin am Tag drauf, als wir dann berichtet hatten, was jetzt wirklich mit Café Solo geschah, dass der Wirt auf der Flucht ist etc. Dann bin ich am Tag drauf dann mal nach Weisenheim am Berg und habe mich da mal umgeschaut, habe mit den Leuten gesprochen, auch mit den Besuchern des Cafés, die ja dann auch dann das Café besucht haben, rein und rausgegangen sind, zum Teil mit schlechtem Gewissen manche, manche aber auch nö, warum, das geht mich jetzt nichts an, das ist ein tolles Ambiente da und ich will da einfach eine gute Zeit verbringen, ich gehe da jetzt rein. Und viele, auch in Weisenheim am Berg, die ich da so in der Bäckerei habe, auch sprechen können, die haben auch schon versucht, so die Familie auch zu verteidigen. Also es war jetzt nicht nur so, dass man gesagt hat, oh, furchtbar alles, waren auch welche dabei. Aber es waren auch welche dabei, die gesagt haben, nee, man kann ja die ganze Familie jetzt nicht in Sippenhaft nehmen. Das Café ist auch wichtig für den Ort. Aber betroffen waren dann vor allen Dingen diejenigen, die auch Arturo gekannt haben und denen das dann sehr nah gegangen ist. Und die sind dann auch aufgetreten beim Trauermarsch, den es dann gegeben hat im September. Da hatten zwei Frauen, die chilenische Wurzeln haben dazu aufgerufen, um an ihn zu erinnern und dass er nicht in Vergessenheit gerät und dass man auch Gerechtigkeit fordert und dass es doch nicht sein kann, dass ein Verdächtiger in die Türkei sich absetzen kann und dann war es das. Ja, das war sehr bewegend. Das war so ein schöner Septembertag. Die Leute haben sich dann am Dorfplatz versammelt, wurde ein bisschen eine Ansprache gehalten. Man hat dann auch länger noch auf die eine Schwester gewartet, die extra aus Peru angeflogen ist, um teilzunehmen. Weil Arturo hatte ja viele Geschwister. Es waren ja insgesamt 8 Kinder zu Hause. Und dann gab es erst eine kleine Ansprache, dann ist man dann Richtung Café dann gelaufen und das war schon sehr bewegend. Da stand dann auch im Café im Fenster ein Porträt von Arturo auf einmal da, so als kleine Beschwichtigung wohl für diejenigen, die ganze Zeit gesagt haben, ja, das Café macht immer noch einen auf heile Welt. Warum kann das sein, dass da auf Instagram weiterhin die tollen Posts laufen, ohne Unterbrechung. Also es war ja auch wirklich so, dass da trotz der ganzen Vorfälle auch weiterhin die Werbemaschinerie weitergelaufen ist. So mit Lounge-Musik unterlegt. Da sind die Models um den Swimmingpool gelaufen. Und das war schon sehr krass, also das dann zu sehen. Das war so die erste so Bekundung seitens des Cafés. Ja, wir wissen, dass was passiert ist. Und es stand dann, wie gesagt, ein Bild im Fenster, aber das war auch alles. Also vor dem Café standen dann zwei private Sicherheitsleute, die dann aufgepasst haben, dass den Besuchern nichts passiert. Wobei, also die Teilnehmer dieses Traumarsches wollten jetzt wirklich nicht irgendwie die Besucher beschimpfen, aber da hatte man wohl Angst. Und die Gäste haben sich dann haben so die Köpfe eingezogen und sind dann schnell dann raus oder reingelaufen. Und draußen hat man dann so Kerzen auf den Boden gestellt und war ein Teilnehmer da, der dann auch ein Vaterunser gesprochen hat. Es waren dann auch die Waisenheimer dabei, die dann Arturo oder seine Schwester gekannt haben, die dann auch als Gastgeber fungiert haben für die beiden während der Au-pair-Zeit und der Sprachschulzeit. Und die haben dann auch noch an Arturo erinnert. Das war eine sehr bewegende Feier. Also das war wirklich schön.
Was hat denn diese ganze Berichterstattung mit dir eigentlich gemacht? Du hast jetzt eingangs gesagt, du kanntest das Café Solo nicht. Also kanntest du ja auch die Betroffenen und Beteiligten nicht. Aber du hast dich ja wirklich sehr, sehr intensiv mit dem Fall beschäftigt. Es kam ja nahezu täglich, wenn man sich das mal anguckt, gerade im August, Berichte von dir. Du warst vor Ort, du hast mit Betroffenen gesprochen, du hast sogar mit der Schwester gesprochen. Was hat das eigentlich mit dir gemacht als Journalistin?
Es war ein außergewöhnlicher Fall, auch für mich, weil mit sowas habe ich mich bisher wirklich noch nicht beschäftigt. Also obwohl ich jetzt schon auch schon seit über 25 Jahren in dem Geschäft bin, aber so lange hat es dann doch gedauert, bis dann mal sowas aufgeploppt ist. Also ich bin ja in der Lokalredaktion Bad Dürkheim jetzt schon lange Jahre, war vorher auch in Frankenthal gewesen und in Ludwigshafen, aber so direkt mit so einem Fall, immer nur so am Rande, wenn Kollegen irgendwie sowas hatten auf dem Tisch. Aber jetzt hatte ich auf einmal sowas, was so auf dem Land, ja, in einem schönen Winzerdorf auf einmal aufploppt. Und das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. Und das hat mich doch mehr beschäftigt, als ich gedacht habe, dass trotz dieser langen Berufserfahrung das noch möglich wäre. Also das hatte ich vorher nicht gedacht. Man weiß ja immer in dem Job, man macht sich ja nicht nur Freunde mit seinen Berichten. Ja. Und dann ist da aber steht da aber ein Totschlag im Raum. Ja. Und das macht einem auch so ein bisschen persönlich natürlich auch betroffen. Die Arbeit hat dann auf einmal dann schon eine andere Bedeutung gekriegt über das, was man da schreibt. Man geht dann mit mehr Bedacht dran und mit mehr Gefühl, was man mit was auslöst, als mit anderen Texten. Mich hat es dann schon sehr mitgenommen.
Ich war seit der ersten Berichterstattung nicht mehr im Café Solo. Also ich bin danach nicht mehr hingefahren. Ich glaube, es geht vielen anderen auch so. Du hast gerade einmal gesagt, das ist ja was mit der, dass es für die Gemeinde, für den Ort auch wichtig sei. Da ist irgendwie schon ein Stück verloren gegangen, oder?
Ja, ich denke schon. Die Besitzer waren ja immer auch präsent. Also die haben ja nicht nur einfach ihr Café geführt, sondern die haben auch sich bei Festen auch immer beteiligt. Also wenn offene Höfe quasi gefragt waren bei Stutzenfest oder Partnerschaftsfest, was da in Waisenheim am Berg eben dann die Leute in die Lokalitäten dann drängt, da waren die auch immer dabei. Also von daher, ich denke, das ist schon ein Geben und Nehmen. Also da hängt schon der eine am anderen. Und wenn dann sowas dann wegbricht, ich denke, dass man das merkt.
Wie wird es denn der neue Käufer handhaben? Hat er dazu schon was gesagt?
Ja, hat er. Also er will sich sogar noch mehr integrieren, als das vorher passiert ist. Er setzt da sehr auf Offenheit, ja, dass es zwar ein neues Café Solo sein soll, aber er doch den alten Charme erhalten will. Zum neuen Café Solo, denke ich, gehört auch dazu, dass er da sich noch mehr öffnen will, auch was die örtlichen Winzer betrifft. Also er hat auch gesagt, dass er die Weine der örtlichen Winzer auf die Karte jetzt mit integrieren will. Das war vorher nicht der Fall, was auch ein bisschen zu Kritik geführt hat seitens der örtlichen Winzerschaft, die das nicht so gerne gesehen haben. Außerdem hat er betont, dass ihm eine gute Atmosphäre zu den Mitarbeitern sehr wichtig ist ja, alles macht eigentlich so eigentlich einen recht positiven Eindruck. Nur bleibt eben das Objekt trotz aller Anstrengungen eben vorbelastet durch die Ereignisse, die dort stattgefunden haben sollen. Und wenn dann geworben wird mit der Urlaubsatmosphäre, ja, dann ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, wenn man weiß, was da eben vor 2 Jahren passiert ist. Da wird jetzt nicht jeder dort uneingeschränkt Urlaubsatmosphäre genießen können als Besucher. Erst recht nicht, solange das Ganze nicht gerichtlich einen Abschluss gefunden hat und alles noch so ungesühnt in der Schwebe ist.
Aber das heißt, dich hat der Fall sehr bewegt, die Waisenheime hat der Fall bewegt. Es gab durchaus Probleme im Vorfeld, die zumindest auch einigen Waisenheimern bekannt waren, dass es da ab und an mal Streitigkeiten gab. Aber alles in allem, die Tat an sich oder die mutmaßliche Tat hat man nicht vorhergesehen, oder? Also da gab es jetzt keine Anzeichen drauf. Selbst du hast es, glaube ich, vorhin erwähnt, Arturos Schwester hatte auch jetzt keine Todesangst um ihren Bruder.
Ja, das stimmt. Der leitende Oberstaatsanwalt hat mir nur erzählt, dass im Laufe der Ermittlungen rausgekommen ist, dass der Wirt schon einmal Arturo an den Hals gegangen sein soll. So lautete eine Aussage sehr wahrscheinlich einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter im Café. So genau war das jetzt auch nicht rauszufinden, wer das gesagt hat, eben eine Zeugenaussage. Also von daher gab es bestimmt schon Hinweise, dass da sich vielleicht was hochschaukelt und dass man da vielleicht hätte da auch näher aufpassen müssen. Es war auch so, ich habe auch von einer Waisenheimerin erfahren, die Arturo näher gekannt hat, dass er im Frühjahr, die Tat ist ja im Sommer passiert, dass er im Frühjahr mal gefragt hat, oh, ich fühle mich da nicht mehr so sicher, wenn irgendwas ist und ich muss da raus, ich werde vielleicht rausgeworfen, könnte ich vielleicht bei dir unterkommen. Das war ja auch schon so ein Zeichen. Also ich denke, das hat sich eben hochgeschaukelt, die ganze Sache, ja. Gut, hinterher ist man immer schlauer. Ja, also die Beteiligten, die da drin waren im Café oder die Arturo näher gekannt haben, würden vielleicht auch hinterher sagen, ja, vielleicht hätte man da aufpassen müssen. Aber was hätten die machen sollen? Ja, das ist ja immer das Problem. Da hing ja alles dran. Da hing ja die Existenz von Arturo dran. Jeder, der sich da eingemischt hätte, hätte ja dann die Konsequenz tragen müssen, dass Arturo seine Arbeitsstelle verliert. Und es ist schwierig, da was zu unternehmen, glaube ich.
Dagmar. Vielen Dank, dass du uns die Geschichte erzählt hast. Ich bin gespannt, ob wir irgendwann hier nochmal sitzen und über den Prozess berichten können, ob das noch in unserer Zeit hier stattfinden wird. Also 18 Jahre haben wir noch. Also ja, mal gucken, ob wir das noch irgendwie erleben. Ich würde es mir wünschen. Ich glaube, das ist für ganz viele ganz wichtig, dass da irgendwie auch dann ein Abschluss stattfindet. Und ich habe heute wieder was gelernt über Auslieferungsabkommen und welche, die man nicht hat. Wir reden im Moment ganz viel über Abschiebungen und so, aber Leute wieder hier hinzuholen, ist offensichtlich auch nicht so einfach, habe ich heute gelernt. Ja, ist mal andersrum die Geschichte. Vielen Dank, dass du da warst und ich gehe davon aus, du wirst uns auf dem Laufenden halten.
Werde ich und ja, Gerechtigkeit wäre schön, das würde sich auch die Schwester sehr wünschen.
Dann hoffen wir das einfach für alle Beteiligten.
Genau.